Herzlich willkommen zu diesem ein bisschen Sonnensonntagmorgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Es ist schön, dass du da bist und dich einlassen möchtest heute auf diesen Gottesdienst. Das Thema heute heißt ganz kurz und knapp offene Türen. Offene Türen sind auch manchmal geschlossen. Und wenn ich vor einer geschlossenen Tür stehe, ist es manchmal auch ganz schön schwer, wirklich anzuklopfen oder einfach die Türklinke runterzudrücken und reinzugehen. Das fällt mir jeden Montag wieder auf, weil montags morgens in der ersten Stunde in der Schule ich mit einer Schülergruppe den Handtuchdienst mache. Das ist eine Aufgabe, die haben Schüler mit Förderbedarf bei uns an der Schule in der 10. Klasse. Und wir marschieren durch die ganze Schule und jede Klasse, die sich angemeldet hat, bekommt am Montagmorgen ein frisches, neues Handtuch und das Schmutzige nehmen wir mit und waschen und falten das dann. Und ich habe eine Schülerin, die jetzt schon das ganze Halbjahr lang jeden Morgen immer wieder sagt vor irgendeiner Tür, Frau Ziegenbruch, schaffe ich das? Sie steht vor dieser geschlossenen Klassenzimmertür und fragt sich, schaffe ich das jetzt anzuklopfen, mit dem frischen Handtuch in der Hand da reinzugehen? Ich weiß ja nicht, was die da machen hinter dieser geschlossenen Klassentür. Und ich sage ihr jedes Mal, Dimitra, du schaffst das. Und dann geht sie los und klopft an. Und das ist wie ein Ritual. Ich weiß auch nicht, vor welcher Tür das passiert, aber vor irgendeiner Tür passiert das immer. Und ich denke, das ist eine Situation, die kennen wir alle. Wir stehen manchmal auch vor geschlossenen Türen, vor Aufgaben, die wie eine geschlossene Tür sind, vor Kontakten, die wie eine geschlossene Tür sind. Manchmal ist es auch in uns selbst so, dass wir geschlossene Türen haben und denken, schaffen wir das? Und dieser Gottesdienst heute, da werden wir uns damit beschäftigen, wie kann ich das schaffen? Und wer sagt mir zu mir, Conny, du schaffst das oder was weiß ich, du schaffst das. Darum wird es heute gehen. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen mit einem Gebet, in dem wir uns bewusst machen, dass Gott selbst jetzt hier ist, dass er uns einlädt und dass er uns heute Mut machen möchte und jedem von uns sagen will, du schaffst es. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Guter Gott, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein können und dass du die Tür hier hinein und auch in diesen Gottesdienst für uns ganz weit aufmachst, dass du mich, dass du jeden Einzelnen von uns einlädst und sagst, ich bin da, ich warte hier an der Tür auf dich, ich möchte dich angucken, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen heute Morgen. Und ich sehe dich, ich hab dich lieb und ich will dich gebrauchen und einfach mich auch gut kümmern um dich. Und darum wollen wir dich auch bitten, dass ja diese Begegnung heute Morgen jeder hier haben kann. Dass jeder, der hier ist, merkt, du bist auch da und du wartest auf mich, auf uns. Danke, dass wir diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern können. Und danke, dass wir nicht alleine sind, sondern überall auf der Welt gibt es Menschen, die sich in deinem Namen treffen und auch Gottesdienst feiern. Und so bitten wir dich um deinen Segen für diese Zeit, für diesen Tag und für die neue Woche, dass wir offen sind für dich und dass du uns Mut schenken kannst. Und wir wollen in diesem Gottesdienst auch denken an die Menschen in Ägypten. Das ist so ein Thema in vielen Gesprächen und in vielen Nachrichten. Und mit der Freude und dem, was da Neues entstehen kann, ist auch viel Sorge verbunden. Und wir bitten dich, dass du auch dort offene Türen schenkst für Freiheit und für Demokratie. Und dass auch die Christen dort und auch viele Beziehungen, die Ägypten hat zu anderen Ländern, dass dort deutlich wird, dass du ein mächtiger Gott bist und dass du wirklich Herzen lenkst und Geschicke lenkst. Danke, dass du in unserem ganzen Leben Raum nehmen willst und dass du wirken willst und wirken kannst, bei uns persönlich und auch weltweit. Danke, Gott, dass du da bist. Amen. In diesem Gottesdienst heute wollen wir auch das Abendmahl feiern. Und der Ablauf des Gottesdienstes wird so sein, dass nach einem gemeinsamen Lied gleich es einige Informationen gibt und die Kollekte eingesammelt wird. Und dass danach dann wir die Anbetungszeit haben, also einfach eine Zeit, uns auch nochmal mehr schon einzustimmen auf das Thema. Nach der Anbetungszeit folgt die Predigt, eine Zeit der Stille, und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Jetzt wollen wir auch ein Stück den neuen Tag begrüßen mit dem ersten Lied. Heute wurde Morgen wie am ersten Morgen. Das ist die deutsche Übersetzung von Morning has broken. Und ich finde, da kommt immer so ein Stück von diesem allerersten Tag, den Gott mal geschaffen hat, zum Ausdruck. Und jeder Sonntag, finde ich, ist auch so ein erster Schöpfungstag. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch diesen Zettel heute Morgen bekommen hat. Und ich habe gedacht, so während wir nachher die Kollekte einsammeln, könnt ihr ja auch schon nochmal einen Blick darauf werfen. Hier stehen ganz, ganz viele wichtige Veranstaltungen drauf. Manche sind auch besonders interessant. Und ich denke, was so in der nächsten Zeit hier an Angeboten ist, die Infos habt ihr hier schriftlich. Auf wenige Sachen möchte ich noch einmal hinweisen. Am nächsten Sonntag gibt es gleich zwei Veranstaltungen. Und zwar von 15 bis 19 Uhr wird es ein offenes Wohnzimmer bei Familie Cyrus geben. Herzliche Einladung an alle. Und um 18 Uhr für die jungen Leute wird das 180 Grad Worship Event, also ein Jugendgottesdienst für die jungen Leute bei Stern im Norden, stattfinden. Dann habe ich von Sandra Bickel eine Nachricht bekommen. Im Dezember im letzten Jahr, meine ich, war das, oder Ende November, hatte sie darum gebeten, dass wir eine Aktion von Open Doors unterstützen. Und zwar sollten Unterschriften gesammelt werden gegen eine UN-Resolution, wo es darum ging, dass eben ein Gesetz oder eine in dieser Resolution sollte ein Gesetz verabschiedet werden, das quasi das als Konsequenz haben könnte, dass christliche Gemeinden oder auch andere Gemeinden einfach ihren Glauben nicht mehr leben dürfen. Diese Resolution wurde im Dezember oder darüber wurde bei der UN abgestimmt. Und es ist trotzdem noch so, obwohl über 428.000 Menschen dagegen gestimmt haben, ist es so, dass die meisten Stimmen für die Resolution waren bei der UN, aber die Mehrheit ist sehr, sehr gering geworden. Also Open Doors hat das als Nachricht veröffentlicht, dass die Zustimmung für die Resolution schwindet und dass sie einfach hoffen auf Perspektive, dass das irgendwann ganz gekippt wird. Also sie waren sehr froh und sind auch sehr dankbar, dass allein aus Deutschland mehr als 41.000 Menschen dagegen gestimmt haben. Und deswegen auch nochmal ein Dankeschön an alle aus der Gemeinde, die da auch mutig waren und gesagt haben, wir stimmen dagegen. Ja, jetzt wollte Olaf noch eine Einladung weitergeben.
Einladung ist das richtige Stichwort. Wir laden euch ein, denn wir wollen mit euch zusammen Jesus feiern. Wer, werdet ihr euch fragen? Und zwar sind das die Hauskreise Römer, Bieberstein und Lennartz. Vielleicht können wir die Mitglieder kurz aufstehen, damit man ungefähr weiß, mit wem man es da zu tun hat. Es sind auch ein paar im Kiki-Go unterwegs. Und zwar, wir sind dann quasi eure Gastgeber. Was wollen wir machen? Wir wollen einen Anbetungsabend machen. Ein Anbetungsabend zum Thema Erneuerung. Und der findet statt am 1. März. Am 1. März oben, erste Etage, in dem alten Gottesdienstsaal, 20 Uhr. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust habt, mit uns zusammen Jesus zu feiern. Danke.
Ja, wir wollen jetzt gleich die Kollekte einsammeln und hören dazu noch ein Musikstück. Und danach werden wir sehen, was geöffnete Türen bedeuten, ganz konkret. Familie Leistenschneider hat nämlich für sich eine neue offene Tür in einer Gemeinde in Lünen entdeckt und ist da schon durchgegangen. Die müssen wir leider heute für uns verabschieden. Und Lena Bahr hat eine neue Tür für sich entdeckt, eine neue Aufgabe in der Kindermitarbeit und sie wird dazu dann nach der Kollekte auch eingesegnet.
An der Stelle möchte ich jetzt mal die Familie Leistenschneider nach vorne bitten und auch Claudia Rolfing. Claudia Rolfing leitet ja unser Diakonat für Kinderarbeit und deswegen kriegst du auch gleich das Mikro in die Hand. Erstmal guten Morgen. Und euch auch nochmal die Hand. Ja, vielleicht sage ich zwei Sätze, bevor ich dann an Claudia übergebe. Ihr seid uns ganz lieb geworden hier in der Gemeinde und wir haben das eben schon gehört. Ihr geht durch eine neue Tür, seid schon hindurchgegangen in die Baptistengemeinde in Lünen. Wir haben euch dorthin überwiesen und haben uns dann gefreut, dass wir euch hier heute dann aber auch nochmal alle sehen dürfen und verabschieden. Und liebe Franka, für dich freut mich das ganz besonders, dass du hier vorne stehst. Du hattest durch eine schwere Erkrankung auch eine schwere persönliche Zeit. Wir haben dafür gebetet, Gott hat dich geheilt, wir sind unglaublich glücklich darüber. Der gute Hirte ist Jesus Christus und der sagt uns das auch. Ich bin der gute Hirte und ich bin die Tür zu den Schafen. Und jetzt geht ihr von dieser Herde, schaut ihr euch nochmal an, von all diesen Schafen rüber in einen anderen Stall, aber unter gleichem Besitz, nämlich der Eigentümer und Besitzer der Christenheit ist Jesus Christus selbst und der ist natürlich auch der gute Hirte der Baptistengemeinde in Lünen. Und wenn ihr jetzt dort in diesen Stall hineingeht, dann wisst ihr, ich bin, sagt Jesus, die Tür zu den Schafen. Und durch ihn hindurch gelangt ihr zu den Menschen dort. Das sind eure Geschwister und wir sind mit denen verbunden. Und wir freuen uns, dass es eine Überweisung ist von hier nach dort. Wir wollen euch aber auch noch einmal ganz herzlich Danke sagen für den Arbeitsbereich, wo ihr mitgetan habt. Und das macht Claudia.
Ja, ein großer Schwerpunkt. Der Dirk hat vor 7,5 Jahren den Kindertreff gegründet. Ich habe ihn die ganze Zeit dabei begleiten können, mit ihm mitarbeiten können. Und was Dirk ausgezeichnet hat, ist, wenn man sich von ihm ein gutes Spielebuch ausgeliehen hat, dann war das voll mit bunten Klebezetteln, voll mit Markierungen. Und man gemerkt hat, er war immer auf der Suche nach neuen Ideen, nach neuen Spielen, aber auch nach Material, wie man biblische Geschichten den Kindern gut weitererzählen kann. Also stets auf der Suche nach Neuem, hat viel Zeit in Schulung investiert, um einfach in dem Bereich fit zu sein, seine Gaben ja weiter auszubauen, seine Stärken zu entdecken. Und ich fand das auch toll, Dirk, dass du eine große Ausdauer hattest. Wir haben viele Höhen, aber auch viele Tiefen erlebt, wo man freitags da gesessen hat, waren vielleicht 5 Kinder da, vielleicht kamen auch 6 oder 7. Und wir sind dran geblieben, wir konnten weitermachen. Und Dirk hat immer wieder auch überlegt, wie kann man das Konzept umändern, wie kann man die Kinder neu einladen, es erreichen, dass die Kinder wirklich gerne zum Kindertreff kommen, wo sie gerne ihre Freunde mitbringen, wo sie es als Zuhause erleben. Und einfach auch ein Ort, wo die Kinder aus Körne kommen. Und mir fällt es schwer, dich gehen zu lassen, weil du einfach ja sehr, sehr guter und toller Leiter gewesen bist. Aber ich freue mich, dass du deine Gaben ja am neuen Ort einsetzen kannst, um wirklich wieder eine neue Arbeit aufzubauen mit Kindern. Und ich glaube, es fällt dir auch etwas schwer, jetzt den Kindertreff zu verlassen, weil wir jetzt gerade eine Gruppengröße von 15 bis 20 Kindern haben, wo auch ein paar Kinder aus Körne kommen. Und jetzt haben wir halt leider den Punkt, dass wir gerade wieder sehr wenig Mitarbeiter sind, wo ihr auch kräftig für beten dürft, dass die Arbeit einfach gut weitergeht. Und ich möchte dir was mitgeben. Und zwar einen Ordner, wo vorne drauf ganz viele Klebezettel, Textmarker sind, die du, denke ich, gut gebrauchen kannst. Das ist aber auch ein Ordner, wo ein paar Erinnerungen an den Kindertreff drin sind, ein paar Impulse und ganz viele freie Seiten, wo du dein neues Konzept überlegen kannst mit den Mitarbeitern, die du hast. Und einfach die Ideen, die dir noch kommen. Deine liebe Frau hat sich ja auch ganz viel eingebracht. Als letztes hast du das, wie hieß es, Sunday Music Ensemble hier geleitet, aber auch davor ganz viel in der Arbeit mit Kindern gemacht. Und vor allen Dingen hast du Dirk unterstützt. Ihm einfach den Freiraum gegeben, wirklich ja die Zeit für den Kindertreff zu haben. Und deshalb für euch beide gemütliche Teestunden, wo ihr vielleicht einfach zusammen über eure neue Arbeit auch nachdenken könnt. Ich denke, man darf jetzt auch mal applaudieren.
Ja, was Sandra betrifft, da denke ich auch ganz gerne zurück und deswegen passt das auch heute so gut. Du hast uns vielfach in der Anbetung geleitet, mitgearbeitet und auch in den Abendmahlsfeiern. Da hast du deine Flöte häufig erklingen lassen und das ist ja so ein tolles Instrument. Da ist mir und sicher vielen anderen auch immer das Herz aufgegangen. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Wir wollen jetzt noch für euch beten und bitten die Gemeinde dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich für Familie Leistenschneider. Wir danken dir, Herr, dass die Familie uns so viel bedeutet hat. Wir danken dir, dass sie ihre Gaben für uns eingesetzt haben. Lieber Herr, und wir bitten dich, dass du sie jetzt begleitest. Wir danken dir, großer Gott, dass du Franka geheilt hast. Wir haben darin deine große Güte wahrgenommen. Und wir sind unheimlich glücklich darüber, dass sie jetzt heute hier so dabei sein kann, wie das jetzt ist. Wir bitten dich, dass du der ganzen Familie eine neue Tür öffnest, durch die sie hindurchgehen können, immer wieder hinein in die Gemeinschaft mit dir und mit den Geschwistern deiner Herde in Lünen. Wir bitten dich, Herr, dass du sie segnest und dass du ihnen treu zur Seite weitergehst. Wir bitten dich darum und wir wissen, dass du dein Wort hältst. Amen. Okay. Macht euch gut. Ja, die Arbeit geht aber weiter. Kindertreff. Ich sage immer Jungschau, aber das ist falsch. Kindertreff. Und Lena Bahr, die wollen wir jetzt mal nach vorne bitten, denn die Lena, die übernimmt jetzt quasi den Stecken oder den Stab oder weiß nicht.
Vierte Buch.
Genau. Ja, Lena wird also die Leitung von Dirk jetzt übernehmen und wir freuen uns sehr darüber, Lena, dass du das tust und du hast auch so ein Herz für Kinder, bist immer schon dabei, hast mitgetan und in Zukunft werdet ihr dann auch viel miteinander noch mehr zu tun haben. Jetzt du, Lena, dann neu als Leiterin. Ich möchte dir ein Wort sagen, und zwar in dem Psalm 118, Vers 26. Da steht, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und ich habe mir so gedacht, das sollten die Kinder einfach so wissen. Gelobt sei die Lena, die da kommt im Namen des Herrn. Denn die bringt uns die gute Botschaft von Jesus. Die bringt uns die Freude von Jesus ins Herz. Und du verkündest, was der Vers 29 im selben Psalm nämlich sagt, dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns und seine Liebe hört niemals auf. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die du auch tief im Herzen hast. Dank dem Herrn, freut euch an ihm und wisst, seine Liebe zu euch Kindern hört niemals auf. Geh da also hin, gelobt im Namen des Herrn, verkündige das Evangelium, tu den Menschen einfach, den Kindern Gutes. Wir freuen uns sehr und danken dir, dass du das für uns in der Gemeinde tust. Und wir beide wollen jetzt für dich beten und bitten auch dazu, die Gemeinde aufzustehen.
Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du Lena jetzt schon so lange Zeit in den Kindertreff berufen hast, dass du die Kinder aufs Herz legst. Und ich danke dir, dass du sie jetzt in die Leitung berufen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du sie mit deiner Liebe für die Kinder ausrüstest, dass du sie in die Leitungsaufgabe hineinwachsen lässt, dass du ihr Weisheit schenkst, ja, die Mitarbeiter anzuleiten, auch gerade in Zeiten, wo es vielleicht herausfordernd ist, dass sie weiß, dass du bei ihr stehst und dass sie erleben kann, dass du nicht nur neue Kinder hinzufügst, sondern auch neue Mitarbeiter. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest und ja, auch einfach die Zeit gibst, dich in den Kindertreff zu investieren. Ich danke dir, dass du sie so reich begabt hast.
Und Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du Lena das wissen lässt, dass sie in deinem Namen kommt, dass sie dich verkündet, den Herrn, der die Kinder lieb hat, den Herrn, dem sie danken dürfen für ihr Leben, dem Herrn, den sie ihr ganzes Leben anvertrauen können. Wir danken dir für die Lena, dass du ihr deinen Geist geschenkt und sie begabt hast, diese Arbeit zu tun, dass sie Kinder mag und ihnen so herzlich begegnen kann. Wir danken dir, Herr, dass sie das Zepter von Dirk übernommen hat, um diese Arbeit dort jetzt weiterzuführen. Und Lena, wir bitten im Namen des Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass er dich segne mit seinem Geist und mit seiner Kraft, dass er dir Kraft schenke, Weisheit und Geduld, Ausdauer und Frieden. Der Herr segne dich in diesem Dienst, er lasse sein Angesicht über dir leuchten, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und die Kinder und sei dir und den Kindern gnädig. Amen. Liebe Lena, ganz herzlichen Dank.
Ja, wir wollen jetzt mit euch eine Zeit der Anbetung haben und dazu dürft ihr auch aufstehen, wenn ihr möchtet. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass die Sonne scheint und immer mehr durchkommt. Ich danke dir für diesen Morgen, dass wir Zeit mit dir verbringen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute begegnest. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich möchte dich bitten, dass unsere Tür offen ist für dich. Und ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast. Und möchte dich bitten, dass du dass du unsere Herzenstür aufmachst, dass wir uns nicht verschließen vor dem, was du sagen willst. Und ich danke dir, dass wir auch im Abendmahl daran denken dürfen, dass wir mit dir verbunden sind. Amen.
Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie.
Der Predigttext steht in Johannes 10, 1 bis 15 und es lohnt, diesen Text zu lesen, darauf zu hören, die Stimme Jesu zu vernehmen. Jesus sagte: Amen, ich versichere euch, wer den Schafstall durch die Tür betritt, nicht durch die Tür betritt, sondern auf einem anderen Weg eindringt, ist ein Räuber und ein Dieb. Der Schafhirt geht durch die Tür hinein, der Wächter am Eingang öffnet ihm. Die Schafe erkennen seine Stimme, er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem anderen Menschen werden sie niemals folgen. Im Gegenteil, sie werden vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte Jesus, aber seine Zuhörer verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Darum begann Jesus noch einmal: Amen, ich versichere euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon, denn die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Offene Türen. In der letzten Predigt hatten wir über Kellerräume nachgedacht, die sich auf das Fundament Jesus gründen und auf deren festen Mauern das Glaubenshaus ruht. Und wir hatten uns den oftmals vergessenen Kellerraum der Demut angesehen, der für das Thema von geistlicher Erneuerung aber sehr wesentlich ist. Und wir hatten gesehen, bei dem Thema Demut in der Bibel geht es darum, dass wir Abschied nehmen von der persönlichen Imagepflege und dass wir stattdessen ehrlich und wahrhaftig sind. Dass wir die Rolle der Vollkommenheit ablegen und auch die Rolle der Selbsterniedrigung. Demut, so hatten wir gesagt, ist Erinnerung daran, dass wir von Gott Gehaltene sind. Und ich möchte heute dieses Bild fortsetzen. Wir gehen noch einmal in den Keller und stellen uns diesen Raum vor. Und was sehen wir da? Kellertüren. Kellertüren. Und vielleicht wohnt ihr in einem Mehrfamilienhaus, wie wir das früher in Hamburg taten. Und da war es so, wir schlossen die Türen in dem Keller ab. Vorhängeschlösser kamen davor, alles in Sicherheit. Aber eines Tages wollte ich mein Rad aus dem Fahrradkeller holen und das Rad war weg, aber die Tür stand offen. Das war in Hamburg so. Öfters kamen mal solche Diebe da rein und nahmen damit, was sie gebrauchen konnten. Jetzt wohnen wir wieder in einem Haus zur Miete und wir haben wieder einen Keller, aber wir haben keine Schlösser mehr davor. Wir lassen die Tür offen stehen und es kommt nichts mehr weg. Und das liegt daran, dass unsere Mitmieter ehrliche Leute sind. Offene Türen kann man sich also leisten, wo es ehrlich zugeht, wo ein Hinein, ein Ausgehen ist, ohne dass etwas wegkommt. In diesem Bild, das Jesus beschreibt, geht es auch um Diebe, die da kommen, die stehlen, die rauben. Und Jesus sagt, ich bin die Türe. Ich bin die, durch die Türe, durch die ihr hindurchgehen könnt. Bei diesen Kellerräumen, das bedeutet für mich, wenn ich noch einmal bei diesem Bild bleibe, geistliche Erneuerung bedingt, dass die Türen offen stehen. Geistliche Erneuerung in unserem Leben bedingt, dass die Türen des Glaubenshauses offen stehen für den guten Hirten. Dass wir sie nicht verriegeln und verrammeln, geschlossen halten, denn dann können wir weder hinausgehen noch hineingehen. Glaubenserneuerung, Erneuerung unserer Beziehung zu Jesus bedingt, dass wir die Türen offen halten. Und zwar die Türen in dem Keller unseres Glaubenshauses, wie in allen Etagen. Damit es ein Durchfluss ist, ein Hin und Her, zu Jesus hin und untereinander. Jesus hält uns die Tür offen, damit wir ein- und ausgehen, sagt er, und weites Weideland finden. Aber Schafe stehen auch dafür, dass sie verführt werden können. Schafe haben nämlich kein Heimfindungsvermögen. Das bedeutet, anders als Kühe finden Schafe ohne Leitung nicht allein zurück zum Stall. Wenn man Schafe auf der Weide stehen lässt, dann stehen die da, so lange bis sie abgeholt werden. Schafe haben kein natürliches Heimfindungsvermögen. Und darum sind sie ganz und gar auf den Hirten angewiesen, der kommt und sie leitet. Aber darum können Schafe auch so leicht in die Irre geführt werden. Und Jesus greift deswegen das Bild der Schafe auf, um zu sagen, auch ihr seid Menschen, die leicht in die Irre zu führen sind. Ein Schaf weiß nicht von alleine den Weg zu finden. Ist das unsere Situation? Jesus ist der Hirte und die an ihn glauben, bilden die Herde. Doch Jesus, und das ist bedeutsam in diesem Gleichnis, das er gebraucht, Jesus beschreibt damit kein Verhältnis von Führer und Gefolge. Denn ein solches Verhältnis von Führer und Gefolge eröffnet viele Formen des Missbrauchs. Je niedriger Führer den Menschen stellen, desto größer wird nämlich ihre Macht. Und das ist ja die Krise der arabischen Welt in dieser Zeit. Wir bekommen das gerade mit. Hier waren mächtige Führer, die jahrzehntelang als Herrscher regiert haben. Und indem sie ihre Macht so mächtig hielten, blieb das Volk unten, waren die Menschen erniedrigt. Gerade die Abdankung von Mubarak in Ägypten, dort haben wir gesehen, was dann passiert. Irgendwann stehen selbst Schafe auf und sagen, wir wissen den Weg zwar nicht, aber so wollen wir nicht mehr leben. Und wir fragen uns mit Blick auf Ägypten und den ganzen arabischen Raum, der so in Unruhe geraten ist, wer werden die neuen Führer sein? Wir fragen uns, setzen sich wirklich Demokratie und Frieden durch oder bietet sich jetzt die Religion des Islam als neue Ordnungsmacht an? Und wenn dies geschieht, so ahnen wir, gibt es neue Führer und die anderen sind nur noch Gefolge. Eine neue Ordnungsmacht, die sich selbst wieder absolut setzt, und sich um die Schafe, um das Volk nicht kümmert. Je höher Gott über allem Irdischen schwebt, je ferner seine Majestät dem Menschen ist, desto erhabener thronen und herrschen die Repräsentanten der Religion auf Erden. Desto überlegener wird ihre Macht. Und deswegen zeichnen die nichtchristlichen Religionen Gott gerne als den völlig erhabenen, völlig fernen, unerreichbaren. Und der Trick bei der Sache ist, den Verwaltern dieses Gottesglaubens verhilft dies zu ungehemmter Machtausübung.
Denn der ganz ferne Gott, zu dem niemand gelangen kann, braucht einen Mittler, der die Menschen dorthin führt. Diese Systeme in der Religion funktionieren genauso wie in der Politik. Jeder autoritäre Typ von Religion oder Politik, gleich welcher Couleur, ist überzeugt davon, die Menschen könnten von alleine die Wahrheit nicht finden. Sie sind davon überzeugt, Menschen könnten auch die Wahrheit des Göttlichen nicht finden alleine und es gäbe nur einen Weg, den sie gewiesen bekommen müssten. Aber ich bin mir ganz sicher, würden wir hier fragen, wie ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, hören wir nicht einen Weg, sondern viele unterschiedliche Wege. Das ist das Beeindruckende, dass der Hirte jedes einzelne Schaf kennt, jedes einzelne Schaf aufruft und mit jedem seinen ganz eigenen Weg hat. Autoritäre Systeme wissen davon nichts. Sie sagen, sie können es alleine überhaupt nicht den Weg finden und dieser eine Weg müssen wir ihnen weisen. Die Schafe sind demnach alles störrische Esel, die man zu ihrem Glück treiben muss, wenn nötig mit Druck und Gewalt. Man muss mit ihnen streng und bestimmt reden, ihre Sturheit brechen. So die feste Überzeugung, so auch die Überzeugung unter manchen Christen. Aber wenn wir so über unsere Gottesbeziehung denken, stellt sich dann nicht die Frage, ist Gott uns also allen fremd, unerreichbar fern? Kommt er von außen auf uns zu, um unsere Selbstgewissheit zu zerstören, uns zur Raison zu bringen? Ein Ankläger stets bereit, auch zu strafen? Alle, sagt Jesus, alle, die das lehren und alle, die die Schafe so behandeln, kommen als Fremde, als Diebe und als Mietlinge in den Schafstall. Sie brechen ein, wo sie nichts zu suchen haben. Aber, Vers 5, die Schafe werden ihnen nicht folgen. Wenn ich das lese in diesem Abschnitt, dann pocht mein Herz und ich sage, super, die Schafe werden diesen Verführern nicht folgen. Das ist ein Trost. Aber ist es vielleicht zu optimistisch gedacht? Wie viele Beispiele lassen sich da aufzählen, wo es leider anders war, auch in der Kirchengeschichte, auch in der Geschichte des christlichen Glaubens, in der Politik ohnehin. Die Schafe hielten die Diebe für ihre Hirten. Gewohnt auf sie zu hören, wurden sie in die Irre geführt. Die Räuber und Diebe sehen nach den Schafen, aber nur zu dem Zweck, sie auszubeuten, zu schlachten, für ihre Zwecke zu missbrauchen. Sie richten die Schafe zugrunde. Wie oft ist dies auch in der Geschichte der Christenheit geschehen und wie deutlich wird uns dadurch, dass dieser Art geistliche Erneuerung nicht geschehen kann. Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, ins Verderben zu führen. Vers 12, einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich. Worum es mir geht bei diesem Thema der offenen Türen, ist, dass unsere Türen wirklich offen stehen für den guten Hirten. Dass wir die Türen offen stehen lassen, nicht weil wir uns fürchten, da bricht einer hinein, der uns stiehlt, der uns raubt, der alles unter die Räder bringt, sondern dass wir viel mehr glauben, dass wir die Stimme des guten Hirten erkennen werden. Diese Zuversicht hat Jesus. Sie werden ihm nicht folgen. Aber immer wieder versuchen Menschen, andere Menschen, ihre eigenen Bestrebungen dienstbar zu machen. Und das Ziel ist die Verzweckung des Menschen zur Umsetzung und Durchsetzung der eigenen Interessen und der sogenannten übergeordneten Ziele. und dieser Gefahr, dieser menschlichen Sehnsucht zu herrschen, unterstehen wir alle, dass wir also Ziele setzen und Menschen im Grunde nur verzwecken zur Erreichung dieses Ziels. Aber tun wir das, dann handeln wir so an unserem Nächsten wie ein Mietknecht, wie ein Miethirt, wie ein Dieb, der die Herde und das Leben in das Leben Einzelner einbricht. Der Mietling liegt nicht wirklich an den Schafen, sondern an dem Zweck, den er mit ihrer Hilfe zu erreichen hofft. Die Schafe, Vers 13, sind ihm dabei letztlich gleichgültig, austauschbar, beliebig. Was mich in diesem Predigttext anspricht, ist dann das Nächste, nämlich an der Stimme erkannt. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Vers 3 und 4. Zweimal ist in diesen Versen hintereinander betont, dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen. Ich habe mich gefragt, warum sagt Jesus nicht einfach, und die Schafe hören meine Worte? Nein, Jesus sagt zweimal betont, die Schafe hören die Stimme des Hirten. Warum sagt er nicht einfach, die Schafe hören meine Worte, hören die Worte des Hirten? Er sagt es deshalb nicht, weil Stimme und Worte nicht dasselbe sind. Stimme und Worte sind nicht dasselbe. Ich ging spazieren, wie so oft, auf unserem Friedhof und begegnete dort auf dem Parkplatz einer Frau. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war, dass sie einen Hund dabei hatte, auch noch nicht so ungewöhnlich. Der war ungefähr so groß. Und sie steht mit diesem Hund auf dem Parkplatz und ich frage mich, warum steht sie mitten auf dem Parkplatz mit dem Hund? Der hatte sich hingelegt. Komm, sagt sie zu ihm, komm, lass uns nach Hause gehen. Er bewegt sich nicht. Du, sagt sie zu ihm, es ist nicht mehr weit. Er bewegt sich noch nicht. Sie immer noch ganz leise und ohne jedes Zurren an der Leine. Du, geht es? Da steht er tatsächlich auf und trabt neben Frauchen her nach Hause. Seitdem denke ich darüber nach, ob Hunde eine Seele haben. Wir jedenfalls, da bin ich mir sicher, haben eine Seele. Und sie anzusprechen, ist die Sprache der Liebe. Jesus sagt, die meinen hören meine Stimme. Sie hören die Sprache meiner Liebe. Sie hören meine Stimme. Ich zerr nicht an deren Halsband und ich habe da auch keine Nagelketten reingeflochten. Meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Wird der Hirte an einer Stimme erkannt, dann geht es dabei offensichtlich nicht nur um die Worte. Die Worte, die lassen sich übernehmen, die lassen sich nachsprechen, kopieren, geschickt den eigenen Gedanken, Absichten und Zielen unterlegen. Wie viel wird mit den schönsten Worten an Unheil angerichtet? Und auch wir könnten die Worte Jesu, haben wir sie einstudiert, einfach übernehmen, kopieren, geschickt einfügen in unsere Strategien, Gedanken, Absichten, Ziele, alles irgendwie biblisch belegt, aber verführerisch, irreführend. Nicht geboren aus der Kraft einer geistlichen Erneuerung, sondern systematisch verordnet. Mehr als um bestimmte Worte, mehr als um Begriffe und Vokabeln geht es also darum, die Stimme des Hirten zu hören. Wie er spricht, so spricht nur er. Wenn Gott in uns spricht, wenn er in dir spricht, dann ist das ein Zwiegespräch der Liebe. Wenn diese Frau schon so mit ihrem Hund umgeht, wie geht Jesus mit seinen Schafen um? So ist uns Jesus der gute Hirte. Der gute Hirte, wie er betont. Bei Jesus ist Gehorsam also nicht länger Unterwerfung, sondern Zuneigung und Zuversicht, ein wachsendes Sich-Finden, ein Zusammenwachsen von Hirt und Schaf, von unserem Herrn und uns. Und wenn so einer so mit uns spricht, werden wir ihm ohne Zögern folgen. Dessen ist Jesus gewiss. Wer diese Stimme hört, der wird folgen. Wir werden ihm Gehör schenken. Denn Gehorsam, Folge Jesu, gewinnt für uns einen ganz neuen Klang. Wie haben wir die Beziehung zwischen Gott und Menschen in Jesu-Vergleich? Wie haben wir diese Beziehung von Schaf und Hirt zu verstehen? Mein letzter Gedanke, die offene Tür. Jesus sagt in diesem Abschnitt ja keineswegs, Gott und Menschen sind dasselbe. Sondern Satz für Satz betont Jesus, wie notwendig wir Gott brauchen, um zu sein, die zu sein, die wir sein sollen. Seine Schafe, die keine Heimfindungsorientierung haben und deswegen den guten Hirten brauchen. Satz für Satz betont das Jesus in seinen Reden, wir sind nicht Gott, aber wir brauchen ihn, um wir selbst sein zu können. Was Jesus im Bild des Hirten dem Menschen zu sagen hat, ist nicht Strafpredigt eines Fremden gegenüber fremden Schafen. Hören und folgen wir der Stimme des Hirten, führt er uns hinaus. Auch das ist wunderbar an diesem Gleichnis Jesu. Er führt uns hinaus. Er kennt unser Wesen. Er weiß, was er uns mitzuteilen hat. Er weiß, was er dir mitzuteilen hat, damit sich Fülle des Lebens in deinem Leben entfalten kann. Damit sich Fülle des Lebens in deinem Leben entfaltet, gilt es, seine Stimme zu hören. Und so führt uns der gute Hirte ins Weite, ins Freie, wo wir die Schafe, unsere Nahrung, selber suchen und finden. Das ist ja das Erstaunliche. Die Schafe, wenn sie denn auf der Weide stehen, wissen sie schon, was sie zu tun haben. Da brauchen sie keine Anweisung mehr. Fressen tun sie von allein. Und so führt uns Jesus auf frisches Weideland, wo wir unsere Nahrung selber suchen und finden, weil es eben gute Weide ist, weil der Hirt uns dorthin geführt hat. Und dabei geht der Hirte der Herde voran. Dieses Vorangehen, das kennen wir auch. Wenn wir mit dem Auto durch eine Stadt fahren, in der vielleicht der Fahrer, der am Lenkrad sitzt, sich nicht auskennt, dann sind wir immer ganz glücklich, wenn jemand neben uns sitzt und sagt, hier kenne ich mich aus. Fahr jetzt mal rechts, jetzt fährst du links, jetzt fährst du dort, fährst du so. Dann sind wir immer ganz glücklich. Genau das Gleiche, wenn du mit irgendjemand eine Wanderung machst und du bist im Wald und überall stehen nur Bäume, du hast überhaupt keine Ahnung, wo du bist. Aber der für dich führt, der sagt, hier kenne ich mich aus. Manchmal hat man ja die Ahnung, er sagt es nur zur Beruhigung. Ich erinnere mich an eine Klassenwanderung, also ich weiß nicht, ob ihr so Wandertage habt. Ich glaube, heute fährt man nur noch zum Beachvolleyball oder sowas. Also wir sind ja richtig noch gewandert und ich erinnere mich, wir gingen zum Wandertag, wir standen mitten im Wald und der Lehrer sagte, hier kenne ich mich aus. Nach 2-3 Stunden ahnten wir, er kannte sich nicht aus. Und Navi gab's auch noch nicht. Wir sind dann irgendwann mit dem letzten Zug schlapp nach Hause gekommen. Aber Eltern waren damals geduldig und sagten, war schon in Ordnung, sie sollten mal richtig marschieren. Hier kenne ich mich aus. Wenn uns das einer sagt, vertrauen wir. Wir fühlen sofort, ja, dann ist ja gut. Ich kenne mich aus im Wald, ich kenne mich aus in der Stadt. Was ich damit sagen will, ist, wir können andere immer nur zu dem Punkt führen und bis zu dem Punkt führen, wie wir selber gelangt sind. Du kannst einen anderen Menschen immer nur so weit begleiten, wie du selber gekommen bist. Wenn du den weiteren Weg nicht kennst, kannst du nicht sagen, hier kenne ich mich aus. Dann musst du sagen, hier kenne ich mich jetzt auch nicht mehr aus. Also wir können Menschen nicht weiter führen, nicht weiter begleiten, auch im geistlichen Leben, als wir selber gekommen sind. An der Stelle, wo wir selbst enden, können wir die Begleitung anderer nicht mehr länger fortsetzen. Und deswegen ist es für uns, wenn wir anderen geistliche Führer, Helfer werden wollen, gute Hirten, sehr wichtig, dass die Türen offen stehen. Wenn du die Türe geschlossen hältst und sagst, bis hier bin ich gekommen, weiter gehe ich nicht, dann kannst du sie immer nur in diesem Raum führen. Darum halt die Türen deines Glaubens offen. Habe keine Furcht. Höre einzig auf die Stimme des guten Hirten. Wir würden uns, wüssten wir nicht mehr weiter, beide verirren. Und deshalb kann uns Jesus unser Leben lang der gute Hirte sein. Weil er den ganzen Weg des Lebens schon abgeschritten ist und weil er selbst den Weg in den Tod für uns abgeschritten ist. Deswegen kann er uns dorthin führen und darüber hinaus. Er ist da schon gewesen, wo wir erst hinkommen wollen. Er kennt Schmerzen, die wir vielleicht hoffentlich nie kennenlernen müssen. Er hat das alles erlebt. Er kennt aber auch das Glück, er kennt die Freude des Lebens, die Barmherzigkeit, den Segen, den Frieden. Zu all diesen Räumen des Glaubens und des Lebens kann uns Jesus führen, denn er ist schon da gewesen. Seine Türen standen offen. Wer durch mich hindurchgeht, sagt er, findet dieselbe Weite, findet die fruchtbare Weide. Und so, Vers 9, erweist sich Jesus als unser Retter. Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hindurchgeht, der wird gerettet. Woher konnte Jesus das nehmen und das sagen? Er, der doch als Hirt sehr viel Gefahr erlebt hat. Die Wirklichkeit des Gebirges in Galiläa war ja nicht eine sanfte Auenlandschaft, sondern das war ja raues Land, da gab es wilde Tiere. Das war kein ungefährlicher Job. Und Jesus, der Hirte seiner Gemeinde, hat genau das erfahren. Seine Leitung seiner Herde, der Menschen, wurde ihm zur Lebensgefahr. Und er ist geblieben, hat sich nicht vom Acker gemacht. Jesus wusste, bei seinem Engagement für dich und für mich geht es um alles oder nichts. Aber woher kann Jesus das? Wie ist es möglich, dass er bereit war, für uns zu sterben? Er sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, so wie, und jetzt kommt es, ich kenne die Meinen und es kennen die Meinen mich, so wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Also das Besondere an Jesus ist, dass er ganz von diesem Bezugspunkt, ganz von dieser Mitte herkommt. Ihr erinnert euch an diesen Kreis, Jesus in der Mitte, vor 3 Predigten ungefähr. Jesus kommt ganz von dieser Mitte her, von diesem Zentrum. Und darum ist Jesus in aller Angst befähigt, ruhig zu bleiben und sogar den Tod am Kreuz anzunehmen. Wo ihn das Leben trifft, stark wie ein Erdbeben, wo sich der Himmel verdunkelt und die Nacht über ihn fällt und über die ganze Welt, da verändert sich der Ton der Stimme Jesu nicht. Auch am Kreuz ist die Stimme Jesu die eines Hirten, der freundlich spricht mit seiner Mutter. Siehe, das ist dein Sohn, Johannes, der wird jetzt für dich sorgen. Es ist seine Stimme am Kreuz, die spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der gute Hirte, der von der Mitte des Vaters herkommend selbst den Tod leiden kann. der sich in aller Angst nicht hinreißen lässt zum Hass. Dieser Herr, unser Herr, kann weitersprechen, am Kreuz Vergebung aussprechen. Da, wo ihm der heiße Hass aus den Kehlen der Menschen entgegenschreit, kreuzige ihn. Da ist seine Stimme noch immer die gleiche. Was Jesus das alles ertragen und in all dem bestehen lässt, ist Verweis auf die Mitte, auf den einen, den er seinen Vater nennt. Und zur Beruhigung auch all unserer Angst bringt er uns den Vater nahe. Jesus bringt dir den Vater nahe. Führt dich Jesus zu dieser Mitte, von der her wir leben und durch den wir durch Jesu Auferstehung im Vollsinn teilhaben, dann können wir sagen, unser Vater im Himmel. Das ist es. Auch in unserer Angst den Glauben behalten, weil wir Gehaltene sind von dieser Mitte, von unserem Vater im Himmel. Jesus hat uns den einen, auf den er immer verwies und von dem er alles her lebte, er hat uns diesen einen, den Vater, gezeigt. Und das heißt, wir sitzen nicht fest in den Kellerräumen unseres Glaubens, sondern alle Türen, in denen unser Glauben lebt und sich bewegt, stehen offen. Niemand darf sie verschließen und auch wir selber sollen und dürfen sie nicht verschließen, nicht gegeneinander absperren. Die Angst, die Furcht soll uns nicht regieren. Das ist nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Aber oft bestimmt uns die Furcht, dass Mietlinge in unseren Glauben einbrechen könnten, dass sie uns und die ganze Herde zerstören könnten. Und da möchte ich euch noch einmal sagen, wenn wir geistliche Erneuerung, Veränderung unseres Glaubens in Jesus Christus suchen, dann brauchen wir Mut. Dann geht es darum, dass uns die Angst nicht festhalten darf. Dann geht es darum, die Stimme des Hirten zu hören, seine Stimme. Nicht nur Worte, die wir übernehmen, imitieren, kopieren, sondern die gute Stimme des guten Hirten. Denn diese Stimme ist einzigartig, unnachahmlich. Und das bedeutet, Jesus folgend wächst in uns das Gefühl, das Leben leben zu dürfen. Das ist für mich wesentlich Botschaft des Evangeliums. Gute Nachricht, du darfst dein Leben leben. Du darfst und kannst die Stimme dieses Hirten hören und ihr folgen. Und du darfst durch ihn hineingehen und hinausgehen und du wirst Weide finden. Die Türen stehen dir offen. Und darum freue ich mich, dass wir heute das Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl ist ja auch ein Bild, ein Symbol. Vielleicht sehen wir das nachher nochmal. Diese offene Tür, das ist die Symbolik des Abendmahls. Du bist geladen, hineinzugehen, weil Jesus zu dir herausgekommen ist. Und Jesus öffnet diese Tür und sagt, geh hinaus in die Weite und komm zurück zu mir. Wir bleiben in Kontakt. Hör meine Stimme. Deswegen ist die Mahlfeier eine Dankfeier. Wer das glauben kann von uns, der ist herzlich eingeladen zum Abendmahl. Wenn du dankbar bist für Jesus, dass du seine Stimme kennst und er dich liebt, dann bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl. Dann steht die Tür dir offen. Dann komm, nimm Brot und Wein. Vielleicht hast du aber das Abendmahl lange nicht genommen oder auch vielleicht noch nie genommen. Vielleicht war dir auch nie klar, was es bedeutet, wenn du es genommen hast. Dazu auch noch ein Wort, es ist eine Einverständniserklärung. Wenn du zum Abendmahl kommst, ist es deine Einverständniserklärung mit dieser offenen Tür. Das heißt, ich will anderen Menschen die Türe nicht verschließen. Ich werde ihnen nicht die Türe weisen, sondern ich möchte mein Leben offen halten, dass auch sie hindurchgehen. Es ist mein Wunsch, andere Menschen so weit zu führen, wie ich selbst gekommen bin. Und es ist dein Einverständnis damit, dass Jesus der gute Hirte ist und bleibt und dass du solche Hirte nie werden wirst. Dass wir das einander auch nicht sind. Hirten, gute Hirten dieses Sinnes, wie es nur Jesus sein kann, weil er, nur er, für uns gestorben ist, gelitten hat, weil nur er sein Leben gegeben hat für dich, für mich. Jesus sagt, komm herzu, es ist alles bereit, die Tür steht dir offen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, bevor wir dann auf die Einsetzungsworte hören.
Die Gedanken, die euch jetzt bewegen, könnt ihr auch gleich noch weiterdenken. Und diese Zeit, die wir jetzt haben zum Abendmahl feiern, kannst du als eine Zeit ganz für dich persönlich nehmen. Dein Herz zu öffnen, die Tür zu öffnen, die vielleicht noch verschlossen ist, und zu sagen, Jesus, ich möchte deine Stimme hören. Sag du mir ganz persönlich, was für mich wichtig ist. Wenn wir das Abendmahl gleich feiern, dann bitte ich diejenigen, die hier in den Mittelteilen sitzen, dass ihr durch den mittleren Gang nach vorne kommt. Wir haben rechts und links einen Tisch und ihr bekommt dort erst das Brot und dann den Wein gereicht und dass ihr außenrum zurückgeht. Sonst haben wir hier ganz großes Durcheinander. Die Seiten, denke ich, sind einfach weniger Leute, die können dann auch durch die Seite kommen und außen zurückgehen. Ich lese die Verse aus Markus 14. Die beschreiben, wie Jesus Brot und Wein die besondere Bedeutung gegeben hat. Da nahm Jesus während des Essens das Brot und segnete es. Dann brach er es und gab es an sie weiter. Dazu sagte er, nehmt, das ist mein Leib. Später nahm er dann auch den Kelch, dankte Gott, gab ihn an seine Jünger weiter und alle tranken daraus. Und wieder deutete er das Geschehen. Das ist mein Blut, das Zeichen des neuen Bundes mit Gott, das für viele Menschen vergossen wird. Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn auf ganz neue Weise trinken werde, im Reich Gottes. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied, kommt zum Mahl für uns bereitet, und danach könnt ihr einfach so nach vorne kommen.
Und er sagte, nehmt es davon, denn dies ist mein Leib für euch gebrochen. So wahr wir von diesem Brot essen, so wahr starb Christus für dich zur Vergebung der Sünden. Amen. Christi Leib für dich gebrochen. Thank you. ist es, darum sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle diesen großartigen einen Hirten Jesus Christus haben, der uns das Leben schenkt. Amen. Wir singen noch ein gemeinsames Lied, das angezeigt wird.
Zum Miteinander sprechen, euch zu stärken mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Nutzt die Zeit auch, um das Gespräch unter vier Augen zu suchen und das Gebet. Hier vorne sind gleich wieder Mitarbeiter dazu bereit. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Diesen Satz können wir mitnehmen in die neue Woche. Und daran können wir uns erinnern, bei dem, was so passiert. Und je nachdem, ob Türen zu sind oder offen, wünsche ich euch, dass ihr das mitnehmt. Wir wollen uns jetzt noch unter Gottes Segen stellen und dazu bitte ich euch aufzustehen. Sei mutig und stark, fürchte dich nicht und hab keine Angst. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. So segne er dich, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine gute und gesegnete Woche.